Moin, Herr Ried.
Moin, Herr Herzberg.
Eigentlich ist schon Nachmittag, nicht wahr?
Eigentlich, aber Moin heißt ja auch nicht morgen, sondern...
Einfach Moin. Hallöche. Hallöche, Herr Ried. Genau. Wir haben uns heute vorgenommen, wir machen eine Special-Episode, und zwar zu dem Thema Windkraft. Windkraft, also Wind weht ja die ganze Zeit, aber wir wollen den Wind abgreifen.
Genau, und damit Strom zu produzieren.
Eigentlich müssen wir noch genauer sagen, nicht wir wollen den Wind abgreifen, sondern es gibt eine Firma, die das tun möchte.
Genau, die Firma European Energy, die dabei begleitet wird von der Firma Ponte, die so für die Planungssachen zuständig ist. Und European Energy ist die Firma, die dann die Windkraftanlagen aufbauen und betreiben möchte.
Wie kommt denn überhaupt eine Firma auf die Idee, in Kölbe was hinzustellen? Woher weiß man, dass man das tun kann und wo man das tun kann? Gibt es da ein Verfahren?
Also die informieren sich sicherlich im Vorfeld erstmal, wo sind geeignete Flächen. Da gibt es verschiedene Datenbanken, wo man das nachgucken kann.
So Geoinformationssysteme unter anderem, ne?
Unter anderem, es gibt auch noch andere Quellen. Wir hatten ja auch vor, also wir meine ich jetzt die Gemeinde Kölbe, im Jahr 2012, meine ich, war das eine Studie erhalten, in Auftrag gegeben, die so die möglichen Standorte für Windenergieanlagen so ein bisschen eingrenzt. Und dann, wenn eine Firma sich dafür interessiert, dann guckt die mal, wo ist das, und macht sich dann mal kundig, wem die Flächen gehören, auf dem sie das bauen möchte. Und dann geht sie zu denjenigen hin und fragt, ob die Interesse haben. Und wenn die Firma schlau ist, geht sie gleichzeitig zur jeweiligen Kommune. Denn die Kommune hat ja das Planungsrecht, die Planungshoheit, und erläutert das dort auch mal und erklärt, was sie vorhaben.
Das scheinen, wie wir so im Hintergrund mitgekriegt haben, mehrere Firmen getan zu haben. Das scheint gerade etwas zu sein, wo in ganz Hessen auch wirklich systematisch oder vielleicht sogar in der ganzen Bundesrepublik gesucht wird nach Flächen, wo Windräder aufgestellt werden.
Genau, also bei uns jetzt hier in der Gemeinde, da ist nur die Firma European Energy vorstellig geworden. Ich habe aber auch gehört, dass weitere Firmen gucken und Interesse haben. Aber von unserer Seite aus, wir kennen jetzt nur diese eine, und soweit wir wissen bisher, und das ist ja jetzt schon ein bisschen was wir wissen, über das geplante Projekt, sind die sich auch mit den Grundeigentümern jedenfalls soweit klar, dass die auch bereit sind, damit zu wirken.
Ja, und wir haben uns für heute mal vorgenommen, wir tragen nochmal alle Infos zusammen, die wir haben, die wir auch von der Firma selbst erfahren haben. Die waren zu Besuch bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung.
Genau.
Wir haben ja auch schon mal in der Vorbereitung zu der Sitzung der Gemeindevertretung darüber berichtet, aber wir haben gedacht, weil das so ein tolles Thema ist, mit dem sich viele beschäftigen werden, müssen wir mal alle Sachen, die wir zumindest wissen, zusammentragen, sodass jeder, der Lust hat, diesen Podcast teilen kann. Wir sind schon mal alle auf dem gleichen Wissensstand, was die Windkraft angeht.
Genau, und vor allen Dingen auch ein bisschen, was sind tatsächlich Dinge, die wir wissen, und was sind möglicherweise nur Vermutungen. Also was wir jetzt hier sagen, das ist das, was wir tatsächlich wissen.
Genau, kommt sogar aus dem Rathaus.
Ja, müssen wir vielleicht sagen, manchmal überholen sich ja Informationen auch. Also deswegen muss ich sagen, heute ist Dienstag, der 26. März, Nachmittag. Das ist jetzt quasi unser Kenntnisstand. Also ich glaube jetzt nicht, dass es sich so schnell ändert, aber es kann nicht schaden. Dass
kurz vor 17 Uhr. Sagen.
Genau.
So, jetzt waren wir gerade bei dem Punkt, es gibt irgendwo Flächen, die werden gescannt von solchen Firmen, die schauen sich was aus, dann sprechen sie die Flächenbesitzer an oder die Besitzerin. In dem Fall ist es nicht die Gemeinde. Wie läuft das dann?
Also die Gemeinde ist es auch, weil wenn man eine Windkraftanlage baut, dann braucht man nicht nur eine Vereinbarung mit demjenigen oder derjenigen, auf deren Grund und Boden dann das Windrad als solches steht, sondern auch mit denen, über deren Flächen die Rotoren kreisen. Und das betrifft jetzt auch die Gemeinde, weil da sind ja auch Wege drin in dieser Fläche, aber das ist nicht viel. Genau, sondern also man muss eben diese Eigentümer und Eigentümerinnen alle zusammen da an einen Tisch bringen und sich da mit denen verständigen.
Dann wird in der Regel so etwas gemacht, wie dass es da Vorverträge gibt und sowas, also um sich das zu sichern, auch gegen die Konkurrenz. Wir wissen nicht, wie es wirklich gelaufen ist. Also ich weiß es zumindest nicht, und Herr Ried wird es nicht sagen, wenn er es weiß.
Also ich kann zumindest sagen, dass wir zumindest noch keinen Vertrag unterschrieben haben. Aber das spielt auch in dem Sinne erstmal keine Rolle, weil wir ja den Die Firma hat ja einen Antrag quasi gestellt, da werden wir gleich noch drüber sprechen, was die jetzt genau tun wollen als nächstes. Und das haben wir ja im Geschäftsgang der Gemeindevertretung. Und insofern ist das ja erstmal das, womit wir uns beschäftigen müssen. Genau. Was anderes haben wir ja nicht.
Genau, die Firma macht noch irgendwas Privatwirtschaftliches eben mit den Menschen, die dort von den Grundstücken betroffen sind, von den Flächen.
Genau.
Aber das stellen wir jetzt mal ein bisschen hinten an. Punkt ist, wo sollen diese, es handelt sich um 3 Windräder, wo sollen die potenziell hin?
Also das ist ein Bereich, dessen alter Gemarkungsname auf dem Wolf lautet und so haben wir dann den kleinen Windpark auch betitelt. Das liegt quasi auf der Gemarkungsgrenze zwischen Redderhausen und Schönstadt.
In nördlicher Richtung.
In nördlicher Richtung und zwar im Feld. Da beginnt ja dahinter ein größeres Waldgebiet. Das nicht, also die Windräder kommen nicht in den Wald, die kommen auf Feldflächen vor dem Wald.
Genau, das kann man sich so ungefähr vorstellen wie ein Dreieck, wo links unten Redderhausen ist, rechts unten Schönstadt und oben an der Spitze.
Genau.
Der Teil wohl auch der, und dann wird auf den oberen Seiten, das begrenzt alles der Wald, und auf dieser Dreiecksfläche sollen diese 3 Windräder hin.
Ganz genau. Ja?
Wie verhält es sich mit den Abständen? Also die Windräder, wie weit sind die von Redderhausen und Schönstadt entfernt?
Also von den jeweils äußersten Punkten der Bebauung ist das nächste Windrad 1000 Meter oder auch ein bisschen mehr als 1000 Meter entfernt. Das sind so die Standards, die eigentlich immer eingehalten werden. Und darauf haben die Herrschaften von der European Energy auch geachtet.
Genau, es gibt ein Windrad, was diese Nähe erzeugt, die anderen sind noch ein bisschen weiter.
Genau, also das untere von diesen 3, das am nächsten an Orten dran steht, ist ungefähr, ja, so Kilometer von Redderhausen entfernt und ein bisschen mehr als ein Kilometer von der letzten Bebauung in Schönstadt.
Genau. Wir haben hier, gucken nämlich gerade, während wir das erzählen, auf so eine Karte. Gibt es zu dieser Karte noch was zu sagen, Herr Ried?
Ja, das ist jetzt nochmal.
Die wir jetzt sehen, genau, aber unsere Hörer nicht.
Nein, das ist nochmal eine genauere Karte mit den einzelnen Grundstücken, die da in dem Bereich liegen. Und da ist so eine unregelmäßige blaue Linie sozusagen, die markiert jetzt den Planungsbereich, über den wir sprechen. Und da sind 3 Punkte, die markieren die möglichen oder wahrscheinlichen Standorte der 3 Windkraftanlagen in diesem Bereich.
Genau, dann gibt es noch, also eine Firma geht natürlich nur auf einen zu, wenn das ganze Vorhaben potenziell auch möglich ist und umsetzbar ist. Das geht es eben nicht nur rein um die Fläche, sondern es gibt einen Haufen von Ausschlusskriterien, die greifen können, wo es dann wirklich Stopp heißt, dann wird es nicht umgesetzt.
Genau, also erstmal muss man sagen, grundsätzlich schauen solche Entwickler, solche Firmen erstmal darauf, ob überhaupt wirtschaftlich mit Wind Strom zu erzeugen ist. Das sagen die erstmal, das geht also dort.
Es muss potenziell genug Wind da sein.
Genau, es muss erstmal genug Wind da sein, auch in entsprechenden Höhen dann auch, und das ist auch hier der Fall. So, wenn das schon mal, wenn man da einen Haken dran machen kann, dann kommen aber andere Ausschlusskriterien. Da gehören zum Beispiel, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Abstände zur Wohnbebauung hinzu. Da kann man die 1000 Meter gut einhalten. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Dingen. Ne? Wie ist das mit dem Verhältnis zu Naturschutzfragen, Artenschutzfragen? Kann man das andienen? Also kann man da überhaupt hingelangen? Dann kann man das Material dahin bringen? Ist das da zu betreiben? Also das sind alles so Dinge, die im Vorfeld schon abgeklopft werden, beziehungsweise die dann abgeklopft werden, wenn das Verfahren am Laufen ist. Denn man muss sagen, das alles zu überprüfen, das kostet alles auch nicht ganz wenig Geld. Deshalb wird in der Regel das Verfahren angestoßen und dann ist die erste Phase in diesem Verfahren, diese ganzen Gutachten erstellen zu lassen, von vornherein dann auch das naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Gutachten und auch alles, was man da sonst noch wissen muss, ne? Bodenbeschaffenheit und so weiter.
Mhm. Diese Gutachten, die nehmen auch einiges in Zeit in Anspruch, zum Beispiel diese Naturschutzgutachten, also auch welche Arten sich dort aufhalten, wie gefährdet sind die möglicherweise. Das streckt sich, glaube ich, über einen Zeitraum von fast einem Jahr, ne? Dass man so ungefähr alle Jahreszeiten durch.
Ja, das ist auch immer bei diesen Prüfungen so, also nicht nur bei Windkraft im Übrigen, dass diese Flächen eigentlich im Laufe eines Jahreszyklus beobachtet werden müssen. Was wächst da, was kreucht da, was fleucht da? Und das kriegt man ja nur eben über den entsprechenden Jahresrhythmus mit. Deswegen, wir werden ja nachher, glaube ich, noch über die Zeitschiene nochmal sprechen, aber diese erste Phase, die wird sicherlich mehr als ein Jahr sogar in Anspruch nehmen.
Ja. Also das ist das Erste, was sozusagen ins Haus steht, dass die Checkliste abgearbeitet wird für die Ausschlusskriterien.
Beispiel.
Man kann es auch positiver formulieren, ob die Bedingungen gegeben sind, dass man hier so eine Anlage bauen kann.
Genau, und ob man eben bei der Abwägung von Kosten und Nutzen in jeder Hinsicht sagen kann, gut, das, was an Beeinträchtigung möglicherweise unvermeidlich ist, kann man aber andererseits auch gut kompensieren.
Darf denn so eine Firma sich jetzt aussuchen, welche Arten von Gutachten sie macht oder gibt es da Regularien?
Nein, das ist alles festgelegt im BIMSCH, wie es so schön heißt, Bundesemissionsschutzgesetz. Da ist im Grunde genau geregelt, was in diesen Fällen an Gutachten vorzulegen ist und was. Und die Behörden geben auch nochmal detailliertere Hinweise, was sie alles genau wissen und wollen und untersucht haben wollen. Kann auch sein, das ist gar nicht so selten, man hat ein Gutachten machen lassen, das ist schon recht umfangreich und dann will die Genehmigungsbehörde aber noch zwei, drei andere Sachen extra wissen. Und da muss man nochmal nacharbeiten. Und
dafür gibt es dann, nehme ich an, auch zertifizierte Gutachterinnen, ja, ne? Ja. Die das dann machen.
Genau, also das kann nicht irgendwer machen. Also kann jetzt nicht sagen, ich beobachte hobbymäßig gerne Flora und Fauna. Das nicht, das müssen schon richtige Fachbüros machen.
Also man sieht schon, da ist ein gesetzlich bedingter Rattenschwanz dahinter, der mit diesen Ausschlussverfahren zu tun hat. Das wird alles anständig gemacht, gesetzesgemäß und mit kompetenten Menschen, die dafür ausgebildet sind und zertifiziert sind.
Genau.
Diese drei Anlagen, wie in Anführungszeichen, wie fett sind die denn, Herr Rieck?
Sehr. Nee, also Sie meinen jetzt so technische Rahmendaten?
Ja, sicher. Sicher,
ja, also die haben eine Narbenhöhe von 199 Metern. Die haben einen Rotordurchmesser von 172 Metern. Und wenn man jetzt Narbe plus den halben Rotor rechnet, dann kommt man auf eine Gesamtmaximalhöhe von 285 Metern.
Ja, ne, das ist ein ganz schönes, das ist ein Klopper, so ein Teil, ne? Das ist ziemlich groß.
Ja, also das Windrad wird kalkuliert mit, also ein Windrad mit 7,2 Megawatt. Das sind drei, also sind wir bei 21, ein bisschen mehr als 20 Megawatt, das ist schon ordentlich.
Ja, dazu muss man jetzt auch noch sagen, das haben wir auch erfahren bei der Vorstellung, solche Windräder, je höher die gebaut werden, desto besser können die Höhenwinde mitnehmen. Das heißt, die drehen sich dann auch noch besser, als würden die tiefer gebaut werden.
Gut, ich meine, das glaube ich, weiß man, wenn man hier lebt, dass jetzt so, ich sag mal, auf kleinen Höhen, da weht jetzt nicht so viel, aber wenn man ein bisschen.
Aber da ich hier geht, nicht fliege, Herr Ried, also so groß bin ich nur auch nicht, dass ich da Erfahrungswert hätte.
Ich bin nicht so groß, denn bei mir geht das, weht das eh drüber. Nee, also also das ist schon klar, dass man diese sogenannten Höhenwinde, wobei jetzt reden wir ja nicht von Tausenden von Metern, sondern wir reden tatsächlich eben von einer Höhe von rund 200 Metern. Und dann kann man, wir haben jetzt gerade hier quasi diese Folie vorliegen, wo so die technischen Rahmendaten draufstehen. Da steht, die werden eingeschaltet, also beginnen zu rotieren bei einer Windstärke oder Windgeschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde. Und die werden da auch gut erreicht in dieser Höhe von 200 Metern. Und 3 Meter pro Sekunde, das ist nicht so viel. Mhm. Also wenn man das mal.
Also schon beim leichten Lüftchen fangen die an, Energie zu produzieren.
Ich habe das gar nicht, wie schnell ist denn das eigentlich? Das sind 180 Meter in der Minute und das Ganze.
Wir können gleich mal mit 60. Ihrem Auto rausfahren. Wir rechnen das mal in km/h um und dann halten wir mal die Hand raus.
Das sind so rund 11 km/h. Also das ist nicht so viel. Und die haben auch eine Abschaltgeschwindigkeit. Also wenn, ne, man muss ja irgendwann auch gucken, wenn dazu der Wind zu sehr dran rüttelt, dann tut das der Mechaniker auch nicht gut. Und bei 25 Meter pro Sekunde werden sie abgeschaltet.
Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal gelernt, dass da eine Menge Hightech in solchen Windrädern drin ist. Dass sie, also sogar die Flügelblätter, die können sich auch kurzfristig wegdrehen, um Sturmspitzen oder sowas abzufangen. Also es ist ziemlich abgefahrene Technik, die da steht. Und was wir gehört haben, diese Art, diese großen Windräder mit diesen langen Blättern da dran, die sind wesentlich energieeffizienter als früher. Also früher musste man vielleicht für ein Windrad 3 andere hinstellen.
Genau, also die waren auch kleiner früher im Winter, also sind durch die Höhe effizienter, sind durch die verbesserte Technik, die Mechanik effizienter, also die rotieren besser, leiser, kontinuierlicher und natürlich die Turbinen oben sind auch verbessert, ne? Also deswegen kann so ein großes Windrad im Grunde dieselbe Energie oder vielleicht sogar mehr Energie erzeugen wie 3 der älteren, kleineren.
Genau, jetzt müssen wir, der jährliche Ertrag, der wird hier mit 42 Millionen Kilowattstunden angegeben.
Ja.
Das ist massig.
Das ist eine ordentliche Menge, ja.
Also es ist, wir hatten das schon mal zusammen mit unseren Solareckern und hier den 3 Windrädern, dann wären wir rechnerisch autark.
Und zwar sehr, sehr deutlich.
Ja, also das ist, das würde wirklich die Energiebilanz hier in Kölbe dramatisch ändern.
Ja, das würde bedeuten, dass sie, wenn die laufen, dann sind wir, was zumindest die elektrische Energie angeht, im Grunde neutral. Dann haben wir das, was wir verbrauchen, auch auf der eigenen Fläche erzeugt.
Also wenn ich meine eigene Meinung dazu ablassen darf, ich finde es toll, dass wir so etwas über Windräder machen könnten, weil ein Atomkraftwerk wollte ich hier nicht stehen haben. Wir hatten es schon mal in der früheren Episode, Wasser geht hier auch schlecht.
Ja, lässt sich
nicht. Solar haben wir mehr oder weniger schon ausgereizt. Man kann immer noch mehr aufstellen, aber Windräder bringen wirklich eine Menge.
Ja, man muss sehen, die Windräder haben einen großen Vorteil. Also abgesehen davon, dass sie natürlich wesentlich effizienter sind im Verhältnis als die PV-Anlagen. Der Wind weht hier auch nachts und dann die erzeugen auch nachts Strom.
Woher wissen Sie das, Herr Ried?
Dass der Wind auch nachts weht. Ich war nachts schon mal draußen, ich weiß das. Aber da erzeugen die PV-Anlagen in der Regel ja keinen Strom. Und das ist schon auch wichtig, weil wir ja mit dem Strom, da kommen wir gleich auch noch zu, ja auch noch bestimmte Dinge betreiben oder unterstützen wollen. Und da muss das ein bisschen kontinuierlicher auch fließen. Sonst müsste man ja große PV-Flächen noch besetzen und dann mit entsprechend großen Speichern arbeiten. Und das ist nicht gerade derzeit ganz günstig zu machen.
Genau. Da Windräder, wenn sie denn einmal aufgestellt werden, so oder so ein Eingriff in die Natur sind, dann müssen wir uns nichts vormachen. Nein. Gibt es so etwas wie Ausgleichsmaßnahmen? Was ist denn da angedacht?
Genau, auch das ist alles geregelt. Es wird auch mal aufgenommen, wie die
Landschaft. Also geregelt heißt im Gesetz, ne?
Gesetzlich geregelt, genau. Das wird, es wird aufgenommen, wie die das Landschaftsbild aussieht. Es wird natürlich, Sie hatten es ja schon gesagt, welche Arten, Pflanzen, Tiere dort leben. Und dann wird eben auch entsprechend darauf geachtet bei der Planung, dass der Eingriffsmöglichkeit gering gehalten wird und dass schon im Bau sozusagen diese ökologischen Aspekte mit bedacht werden und auch ausgeglichen werden. Dann gibt es auch einen sogenannten landschaftspflegerischen Begleitplan, der, wie der Name sagt, begleitet sozusagen das gesamte Vorhaben im Hinblick auf den Erhalt des Landschafts und des Naturbildes. Und auch naturraumtypische Habitate werden dann entsprechend entwickelt.
Also das kommt auch noch dazu, also man sieht so, dass nicht einfach so 3 Dinger aufstellen und fertig die Laube.
Nein.
Da muss also auch eine Menge drumherum gemacht werden. Plus noch, also das spielt eben auch eine Rolle, warum solche Ausgleichsmaßnahmen wichtig sind. Es muss ja noch ein bisschen mehr gemacht werden. Es müssen zum Teil Wege hergerichtet werden oder es muss ja auch die Stromleitung verlegt werden. Das ist auch ein Eingriff in die Natur, den man dann vornimmt. Also nicht nur das Aufstellen der Windräder ist.
Genau, auch die Infrastruktur, die dazugehört, genau die Ableitungen, die, wenn sonstige Betriebsanlagen notwendig sind und vor allen Dingen natürlich die Wege, weil diese Dinger müssen da auch hintransportiert werden. Also die Bauteile, das ist sicherlich auch nicht ganz ohne. Da müssen Wege entsprechend hergerichtet und dann entsprechend auch wieder zurückgebaut werden.
Ne? Wo könnten die Windräder denn angeschlossen werden, strommäßig? Ich glaube, das eine war irgendwie Richtung Kirchheim.
Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht gemacht, sondern das sind wir schon in der Gemarkung unserer Nachbarkommune Lahntal. Dort wird vermutlich ein Anschluss gemacht werden können.
Der liegt irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, 5 Kilometer oder sowas weg, ne?
Ja, ist ein bisschen mehr, glaube ich, noch, aber das ist schon ein bisschen Kabel, was dann noch gezogen werden muss.
Jetzt bietet diese Firma European Energy auch der Gemeinde Kölbe ein paar Punkte an. Warum machen die das?
Ich würde sagen, aus 2 Gründen. Der erste Grund ist sicherlich, weil das klug ist. Und das zweite ist, weil wir das auch wollen. Also wir haben ja einen Grundsatzbeschluss für unsere Gemeinde gefasst, die Gemeindevertretung, dass wir alle Projekte im Bereich erneuerbare Energien, ob es jetzt PV oder Wind oder was auch immer ist, nur noch dann planerisch weiter begleiten und weitertreiben, wenn es eine Möglichkeit für die Gemeinde und oder die Bürgerschaft gibt, sich zu beteiligen und davon zu profitieren.
Und wie kann das die Gemeinde selber sicherstellen? Weil letztlich, soweit ich richtig informiert bin, kann so eine Firma kommen, sieht da solche Flächen, macht die Anträge, die dafür notwendig sind und könnte das auch durchsetzen, die einfach dahin zu setzen.
Nee, so einfach ist das nicht. Nee? Nein. Die Kommune,
da klären Sie mich mal auf.
Die Kommune hat immer die Planungshoheit und das Planungsrecht, nur wenn wir sagen, wir wollen das auch, kann das auch passieren.
Und was ist unser Hebel, dass wir uns da einmischen können?
Das ist einfach, dass wir gesetzlich die Planungshoheit haben. Also es gibt kein Recht auf den, sozusagen auf die Schaffung von Baurecht. Das heißt, kann so keiner hinkommen und sagen, ich will jetzt hier aber bauen, egal ob ihr, du Gemeinde, das möchtest oder nicht. Wir müssen nur sagen, okay, wir wollen das. Und dann kann man auch sagen, wir wollen es unter folgenden Bedingungen.
Was ist denn das technische Mittel? Ist das dieser Bebauungsplan?
Auch. Also wir haben sicherlich da mehrere. Es gibt der Bebauungsplan, das ist das eine. Das andere ist der städtebauliche und Durchführungsvertrag, der abzuschließen ist. Da kann man diese ganzen einzelnen Dinge dann regeln. Und was jetzt in dem Sinne nicht rechtsverbindlich ist, aber die Firma European Energy hat ja bereits öffentlich bekannt gegeben, was sie alles tun will. Da wird sie jetzt auch nicht ohne weiteres von abrücken können. Aber das, was sie vorgestellt hat, das werden wir natürlich über die entsprechenden Hebel, also je nach oder Instrumente, je nachdem, worum es geht, entweder über den Bebauungsplan oder über den städtebaulichen Durchführungsvertrag, uns auch sichern.
Okay, da können wir das also festhalten. Das ist unser vertragliches Moment, wo wir was haben. Was dann von der Gemeindevertretung verabschiedet wird.
Genau, also das gibt auch keinen sozusagen Automatismus, wenn man jetzt in der nächsten Sitzung beschließen würde oder wird, ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird, wir wollen dieses Projekt positiv begleiten und entsprechendes Baurecht schaffen und entsprechend als Planungsbehörde auch verhalten, dann ist es nicht so, dass dann sozusagen das ganze Verfahren 4-5 Jahre bis die Windräder stehen ohne Beteiligung der kommunalen Gremien durchläuft, sondern es gibt dann immer wieder Punkte, an denen Entscheidungen zu treffen sind.
Da kommen wir nochmal später drauf zurück. Jetzt vielleicht erstmal, was hat uns die Firma so alles angeboten?
Also den ersten wichtigen Punkt für uns, hatte ich ja schon gesagt, wir wollen Beteiligungsmöglichkeiten haben. Dafür hat die Firma European Energy schon mal gesagt, sie arbeitet grundsätzlich und gerne mit Crowdfunding. Das heißt also, sie sammelt Geld von Privatpersonen, wenn man so will, ein für eine einigermaßen ansehnliche Verzinsung. Und nutzt das als Kapital quasi für die ihre Investition. Wobei das bei dem Crowdfunding in der Regel so ist, dass man sich auch mit sehr kleinen Beträgen beteiligen kann. Also weiß nicht, so 250 Euro oder so.
Bis da kriegt man einen Zinssatz garantiert. Das ist im Grunde eine Geldanlage, ne, was ich da mache.
Es ist im Grunde eine Geldanlage, obwohl es eine nicht ganz triviale Geldanlage ist. Es ist ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Das heißt, im Falle einer Insolvenz würden die Personen, die Gläubiger sind über dieses Nachrangdarlehen, schwieriges Wort, wie das Wort schon sagt, nachrangig erst bedient. Also erst wenn die anderen Gläubiger bedient sind. Deswegen gibt es auch eine einigermaßen gute Verzinsung. Da muss man allerdings auch sagen, dass eine Windenergieanlage keine Insolvenz anmelden wird. Wenn da technisch alles funktioniert, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr sichere Angelegenheit. Wir wollen aber außer diesem Crowdfunding auch noch andere Möglichkeiten schaffen. Und das werden wir dann, denke ich, gemeinsam mit den regionalen Finanzinstituten machen, so wie wir das bei dem Solaracker in Bernsdorf auch gemacht haben. Da gab es Sparbriefe und alles mögliche andere noch. Das wird auch, denke ich, die Firma European Energy mitmachen, weil das für die natürlich auch einfacher ist, auf diese Art und Weise einfach das notwendige Kapital zusammenzukriegen.
Können wir denn auch ein Windrad kaufen? Also 3 werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können.
Nee. Also wenn alles ideal läuft, wäre es schön, wenn wir zumindest Zugriff auf ein Windrad hätten und auf den Strom, den das eine Windrad produziert. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ziemlich viel. Mhm. Da kann man schon einiges mit anstellen. Und das würde uns sicherlich sehr helfen. Das ist auch noch so ein Punkt, das ist jetzt steht auch hier auf der Liste drauf. Die Energiegenossenschaften, in Schönstadt gibt es ja schon eine, Redderhausen soll eine gegründet werden. Die Redderhäuser überlegen ja auch, ob sie ein Nahwärmenetz bauen, dass die Energiegenossenschaften dort mit diesem Strom versorgt werden können, um auch dann Wärme zu produzieren.
Das ist aber nicht dasselbe wie ein Windrad sich zu kaufen, oder?
Das ist nicht dasselbe, aber wir haben Interesse daran, dass dieser Strom, der dort erzeugt wird, eben für diese gemeinschaftlichen Zwecke, für die Allgemeinheit Verwendung findet. Und das würden wir gerne auch selber steuern natürlich. Also wir können das auch vertraglich fixieren, dass ein bestimmter Teil des erzeugten Stroms dann dorthin fließt. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Also nicht nur für die Erzeugung von Wärme, sondern auch tatsächlich als reiner Stromlieferant können die auch dienen, die Windräder. Das heißt, die Orte, die da drumherum liegen, kriegen dann einen vergünstigten Stromtarif angeboten. Vergünstigt jetzt im Verhältnis zu den marktüblichen Preisen. Das kann 1 Cent pro Kilowattstunde weniger sein oder auch mehr. Muss man dann gucken, wie genau die Sachlage ist. Aber sicher ist natürlich dann, wenn die Gemeinde auch den Zugriff auf dieses eine Windrad hat, das dann die entsprechenden Energiemengen auch liefert.
Mhm. Dann lassen wir uns mal überraschen. Das ist ja alles jetzt im Fluss. Das sind Optionen, die wir vorgetragen bekommen haben und die sich so skizzieren und das muss ausgehandelt werden.
Genau, ich will nur sagen, das ist etwas, was uns als Gemeinde eigentlich fast am meisten umtreibt, weil wir die Chancen, die sich dadurch ergeben, natürlich auch möglichst direkt nutzen wollen, dass wir die Energie nicht nur auf der eigenen Fläche erzeugen, auf der eigenen Fläche verbrauchen, sondern dass die Finanzströme, die damit verbunden sind, also das Geld, das Leute bezahlen für Strom und Wärme, dann auch direkt in der Gemeinde bleiben und nicht erst den Umweg über einen anderen Anbieter nehmen müssen.
Gibt es eigentlich Programme vom Land, die es so einer kleinen Kommune, wie wir sie sind, erlauben würden, richtig dicke Investitionen zu machen, damit wir können ja auch alle drei kaufen. European Energy darf die dann ausstellen, betreiben und wir haben die aber. Gibt es irgendwelche Förderprogramme in der Richtung?
Nein, sowas gibt es nicht.
Leider nicht?
Nein, ich meine, die sind ja wirtschaftlich, die Räder. Also,
ja, hallo, da machen wir halt mit.
Ja schon, aber wir reden jetzt hier über eine Gesamtinvestitionssumme von so Pi mal Daumen 20 Millionen Euro. Wir haben ein Haushaltsvolumen von 15,5 Millionen Euro. Das heißt, das ist schon mehr Geld als unser gesamtes Haushaltsvolumen.
In zwei Jahren ein bisschen Gürtel enger schnallen.
Ja, ich glaube, das wird nichts, aber wie gesagt, das aber eine.
Wir rechnen hier übrigens mit einer Laufzeit von 30 Jahren mit diesen Windrädern. Ja. Also das muss man natürlich in so eine Kalkulation einbeziehen.
Ja. Genau. Und ein Punkt, den wollen wir nicht vergessen.
Sponsoring.
Genau. European Energy hat auch schon zugesagt, dass sie pro Windrad 5.000 Euro im Jahr für gemeinnützige Zwecke, Vereine und so weiter zur Verfügung stellen. Das bedeutet 15.000 Euro für die Laufzeit. Das ist schon ordentlich Geld, was wir dann in das Ehrenamt vor Ort auch investieren können.
Genau, für so eine kleine Gemeinde ist alles irgendwie schön. Dann gibt es noch, da hatten wir, dass wir Geld bekommen, das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz.
Genau.
Paragraph 6 heißt es hier. Beschert uns auch noch Geld.
Genau, wir kriegen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.
Das ist aber ein armen Lohn, oder?
Ja, aber bei
42. Aber dafür müssen wir ja den Rädern nur zugucken bei der Arbeit.
Ja, und bei 42 Millionen Kilowattstunden ist das ja auch gar nicht so wenig, was da am Ende rauskommt. Wir müssen uns allerdings mit den Nachbarkommunen teilen, weil da wird ein Zirkel reingesteckt, wo das Windrad steht, ein 2,5 Kilometer Radiuskreis gezogen und dann entsprechend nach den Flächenanteilen wird das aufgeteilt. Aber da kriegen wir schon einen mittleren fünfstelligen Betrag.
Wen haben wir als Nachbarn? Wetter und
Rauschenberg.
Rauschenberg, okay. Ich habe gehört, dass man nur mit einer teilen müsste und nicht mit allen Benachbarten. Kann das sein?
Das müssen wir dann mal sehen, wenn der Zirkel da reingesteckt wird. Ich glaube schon, dass es beide sind, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
Jedenfalls, der größte Flächenanteil betrifft uns selber. Also genau. Ich hoffe mal, dass das so anteilig
aufgeht. Genau, deswegen denke ich, dass der größere Teil, also wie gesagt, ein mittlerer fünfstelliger Betrag, der wird sicherlich bei uns landen und zwar jedes Jahr.
Was die Firma noch nicht wusste, aber inzwischen auch aufgenommen hat, das sind ja, dass wir hier die Nahwärmekonzepte haben und dass die Windenergie strommäßig jedenfalls möglicherweise auch integrierender Part dabei sein kann.
Genau, und da lassen die sich auch drauf ein. Das heißt, die sind auch bereit, mit Genossenschaft auch einen Vertrag abzuschließen. Natürlich muss man die Bedingungen aushandeln. Auch das ist übrigens etwas, wo wir uns als Gemeinde wieder beteiligen werden, um eben eine sichere Stromversorgung für die Nahwärmenetze zu erreichen.
Okay. Kommen wir mal zu dem Zeitplan, den dieses Bauprojekt, die Aufstellung solcher Windräder und den Betrieb so ungefähr aufzeigt. Wir sind also jetzt gerade, sind wir mal großzügig, Mitte 24. Also jetzt haben wir ja bald im Mai die Sitzung der Gemeindevertretung
genau.
Und am Schluss, darum meinte ich gerade, sind wir dann Pi mal Daumen Mitte 24.
Genau, dann beschließen wir grundsätzlich, wir wollen eine Änderung des Flächennutzungsplans und wollen dann perspektivisch auch einen Bebauungsplan aufstellen und dann kann es sozusagen losgehen.
Also jetzt müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Also die Gemeinde, die sagt nicht, wir hätten hier gerne Windräder, sondern es gibt immer Verfahren drumherum, die das dann zum Ausdruck haben, dass hier vielleicht mal Windräder hinkommen.
Genau.
Und das ist einmal dieser Flächennutzungsplan, der geändert werden muss. Warum muss da was geändert werden? Das sind doch Felder, da kann man doch einfach was draufstellen.
Ja, genau.
Manchmal funktioniert mein Doofstellen nicht, Herr Rietwas.
Also der Flächennutzungsplan ist ja sozusagen der Plan, der die Nutzung der Flächen in ganz Hessen, unsere Region, entsprechend vorsortiert. Ne? Also da gibt es dann Flächen, die sind für spezielle Zwecke vorgehalten. In diesem Falle bewegen wir uns in einem Vorrangbereich für die Landwirtschaft und das muss umgewandelt werden in ein Vorranggebiet für die Windkraft. So, das ist ein Verfahren, das in Gießen beim Regierungspräsidium mit Regionalversammlung abgearbeitet wird. Und dann, wenn diese Änderung durchgeführt ist, also vielleicht Nutzungsplan entsprechend geändert ist, dann können in diesem Bereich auch Windkraftanlagen gebaut werden.
Genau, das sind ja alles nicht so triviale Sachen. Wenn man zum Beispiel Windräder da drauf macht, ändert sich zwar, vielleicht ist da auch noch genug landwirtschaftliche Fläche drumherum, ist ja durchaus alles denkbar.
Ja, wird es auch so sein.
Aber das hat ja zum Beispiel einen Eingriff in den Luftraum durchaus, was dann wieder Behörden antreibt. Sie müssen ja solche Sachen checken.
Genau, also wichtig an diesem Flächennutzungsplan ist ja eigentlich, dass der auch garantiert, dass nicht jeder beliebige auf beliebigen Flächen beliebige Sachen machen kann, ja, sondern dass das eine Ordnung hat und wenn man von dieser Ordnung abweichen will, dann gibt es ein Verfahren, wie das geändert wird. Und das ist schon auch wichtig, dass da eben kein Wildwuchs entsteht.
Also es gibt also einen Antrag auf Änderungen des Flächennutzungsplans.
Genau.
Und dann gibt es einen zweiten Antrag, die Aufstellung eines Bebauungsplans. Was ist denn das jetzt wieder?
Also ein Bebauungsplan ist eine Satzung eigentlich, hat einen Satzungscharakter, in dem festgelegt wird, wie die bebauende Fläche genau zu bebauen ist, wie die Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen sind, was da genau gemacht werden muss. Jetzt muss man sagen, das ist bei der Errichtung von Windkraftanlagen eigentlich gar nicht notwendig. Also Windkraftanlagen dürfen, wenn der Flächennutzungsplan vorsieht, das ist ein Vorranggebiet für die Windkraft, im Grunde dort errichtet werden ohne Bebauungsplan. Aber wir
also ohne unser Zutun, also ohne, dass wir dann weiter Möglichkeiten haben, da einzugreifen?
Nee, nur ohne Bebauungsplan. Okay. Den städtebaulichen Durchführungsvertrag brauchen wir dann trotzdem noch. Aber ohne Bebauungsplan ginge das theoretisch, aber wir können als Planungsbehörde, wir haben die Planungshoheit, sagen, wir wollen aber einen Bebauungsplan und das machen die meisten Kommunen auch, um sich nämlich genau die Möglichkeit zu sichern, dann auch genau zu sagen, also zum Beispiel, wo diese Windräder dann im Endeffekt stehen, welche Ausgleichsmaßnahmen wo durchgeführt werden, was auf den Flächen ringsum noch passieren darf und muss, wie die Wege aussehen müssen und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die man darüber regeln kann.
Das gibt uns also wieder mehr Grip daran.
Genau.
Und wenn wir diese zwei Sachen verabschiedet haben, dann heißt es nicht, dass die Windräder kommen, also wer aufgepasst hat am Anfang. Das heißt ja nur, dass es erstmal losgeht mit diesen ganzen Gutachten und so weiter. Das heißt nicht, dass wir gleich automatisch in 4 Jahren die Windräder da stehen haben.
Genau, man muss ja sagen, wir beschließen dann im Mai diesen Jahres, dass wir einen Bebauungsplan aufstellen wollen. Wir beschließen nicht den Bebauungsplan, denn den können wir erst beschließen, wenn wir wissen, dass überhaupt gebaut werden könnte.
Genau, das muss man immer aufpassen. Ne? Dieses Aufstellen ist nicht das gleiche wie der Plan selber.
Genau.
Ja.
Genau, wenn wir jetzt auf diesen Zeitplan gucken, jetzt muss man vielleicht vorausschicken, das ist das beschleunigte Verfahren. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also wir reden hier von einem Zeithorizont von eigentlich 4 bis 5 Jahren. Das ist das beschleunigte Verfahren.
Das heißt, hat der Gesetzgeber eingebaut, ne?
Ja,
dieses beschleunigte Verfahren. Ja.
Wenn also der Beschluss gefasst ist, dann steht ja auch so schön auf diesem Zeitstall, dann geht's los mit den Umweltgutachten. Und erst wenn die fertig sind, und die kalkulieren ja hier mehr als ein Jahr, ne, so 15 Monate ungefähr, dann kann man einen Antrag stellen, gemäß Bundesemissionsschutzgesetz, nämlich auf eine Genehmigung von 3 Windkraftanlagen in diesem Bereich. Und das wird nochmal ein Jahr dauern, bis da eine Antwort kommt oder bis die Genehmigung kommt. Und dann muss man sich als Firma immer noch beteiligen an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur, weil nicht beliebig viele Energiekapazitäten einfach gebaut werden können und dann, ich sag mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Haufen Energie plötzlich in Netze geschossen wird, sondern das wird immer schön in Portionen aufgeteilt und dann muss man irgendwann einen Zuschlag bekommen. Damit rechnen die dann auch, das ist nochmal ein halbes Jahr weg. Und dann
müssen die Windräder mal bestellt werden.
Dann müssen die bestellt werden, dann müssen die angeliefert und aufgebaut werden und das dauert auch alles nochmal ein Jahr und dann werden die irgendwann in Betrieb genommen.
Das ist schon ein echter Eck, ne? Das ist schon ein echter Eck.
Also das heißt, ist nicht ganz trivial. Ich will sagen, weil es mir gerade auffällt, laut Plan, wenn die das einhalten, quasi Weihnachten 2028.
Ja, und wenn man dieses hier erste Quartal 2027, da hat man noch nichts gesehen. Da sind wir alles nur dauernd mit Dokumenten befasst.
Genau.
Bevor das Ganze dann möglicherweise Realität werden
kann. Genau. Also hier Anfang, hier steht ja noch Plan, ne? Anfang 2028, wenn das alles so läuft, muss man immer sagen, Anfang 2028 könnte mit dem Bau begonnen werden.
Ja, das ist also noch ein Weilchen.
Hier ist noch ein bisschen, ja.
Wo ist ungefähr in dieser Zeitachse, wo werden diese dieser Durchführungsplan und wie hieß der andere noch? Der städtebauliche?
Städtebauliche und Durchführungsvertrag. Ja.
Wo ungefähr in diesem Zeitrahmen kommt das vor?
Also auf jeden Fall nach Erteilung der Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz. Und ich würde sagen, in der Regel bevor dann auch eine Teilnahme an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur stattfindet, aber spätestens dann unmittelbar danach.
Also irgendwo um diesen Knackpunkt 2027, den Jahreswechsel von 2026 auf 27, ja, irgendwo in diesem Zeitraum.
Sagen wir mal erste Hälfte 2027, da wird das stattfinden. Also jetzt gerechnet in 3 Jahren.
Das sollte vielleicht nur auch eine Botschaft sein. Wir haben Zeit, das Ganze zu diskutieren, uns durch den Kopf gehen zu lassen, das zu begleiten, das ganze Verfahren. Da gibt es ja übrigens auch in der Gemeindevertretung, wurde ein Punkt eingebracht, der Punkt 6 bei dem Flächennutzungsplan war es, glaube ich. Irgendwo hatten wir den.
Ja, bei der Beschlussvorlage zur Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans.
Dass also auch die Gemeindevertretung auch irgendeine Form von Gremium schafft, eines der Möglichkeiten, die sie hat, also erlaubte Gremienform, die das ganze Verfahren auch weiter begleiten möchte. Wie das genau aussieht, wissen wir im Augenblick noch nicht. Aber die Gemeindevertretung will auch ganz dranbleiben am Ball.
Genau, wo man sagen muss, die Gemeindevertretung wird ohnehin immer ins Gänze damit beschäftigt, aber für eine noch engere Begleitung, so war es ja gemeint, soll nochmal ein spezielles Gremium geschaffen werden. Da müssen wir uns dann natürlich irgendwann nochmal Gedanken machen, wie das genau aussehen soll und was für einen Charakter das haben soll. Aber das halte ich auf jeden Fall für eine sehr sinnvolle Geschichte, weil letzten Endes das ein Projekt ist, bei dem es ja immer wieder auch Fragen gibt und das ist auch gut, wenn Gemeindevertreter und Gemeindevertreter entsprechend auskunftsfähig sind und auch dann wirklich immer auf dem Stand der Dinge sind. Und wir tagen ja als Gemeindevertretung 6 oder 7 Mal im Jahr. Das ist auch okay, aber manchmal entwickeln sich auch in der Zwischenzeit dann noch Dinge, die relevant sind und das kann dann über ein anderes Gremium noch abgefangen werden.
Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht könnten wir dazu, Herr Ried, auch einen Aufruf machen. Das wäre auch mal ein schöne Aktion. Wir haben vorhin noch mal kurz darüber, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, über die Lärmemissionen gesprochen, die solche Windräder vielleicht produzieren können. Und der Aufruf ist, vielleicht mag jemand, kennt irgendwo Windräder einer ähnlichen Dimension und mag uns mal Aufnahmen mitbringen.
Ja, genau.
Also wo so richtig, am besten wäre natürlich so ein Messgerät, wie viel Dezibel das sind und dann vielleicht Mikrofon, Feldmikrofon mitnehmen. Vielleicht mache ich das auch selber mal, wenn mir einer verrät, wo so etwas ist. Sie hatten ja auch schon einen Vorschlag gemacht, wo vielleicht so eins sein könnte, was in der Größenordnung sind. Dann hören wir uns das mal an.
Genau, das können wir auf jeden Fall machen. Aber was wir jetzt nicht vergessen wollen, es gibt auch noch Möglichkeiten, das auch noch sich nochmal selber zu informieren für alle Bürgerinnen und Bürger. Am Donnerstag, den 18. April um 18 Uhr im Bürgerhaus Schönstadt findet eine Bürgerversammlung statt, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
Das müsste gerade, ich habe heute das Mitteilungsblatt im Briefkasten gesehen.
Wir werden das erst nachrüsten, wollen nicht, dass das untergeht, sondern wir werden das über alle Kanäle nochmal streuen. Aber 18.04. 18 Uhr im Bürgerhaus Schönstadt. Am selben Tag tagt direkt anschließend auch noch der Ortsbeirat in Schönstadt und am 22. April auch noch der in Redderhausen. Sodass da auch noch mehrere Möglichkeiten bestehen, auch nochmal wirklich öffentlich in den entsprechenden Gremien, in den entsprechenden Formaten die Fragen zu stellen.
Genau. Und am 7.5., also am 7. Mai, am Dienstag wird die Sitzung der nächsten Gemeindevertretung sein. Da wird irgendeine Form von Beschluss gefasst werden. Und wie gesagt, damit ist kein Kind in den Brunnen gefallen, gar nichts.
Nein, aber es ist schon, also man darf das jetzt auch nicht zu.
Nein, oder also sagen.
Wir wollen ja auch was und wenn wir sagen, wir wollen, dass der Flächennutzungsplan geändert wird, dann wollen wir natürlich auch, dass wir die Möglichkeit haben, von diesen Chancen, die diese Windräder uns bringen können, auch zu profitieren.
Das ist schön, dass Sie das nochmal so formuliert haben. Es ist dann schon ein Bekenntnis dazu, dass wir gerne Windkraft haben wollen, wenn wir das so beschließen, aber diskutiert werden kann trotzdem noch.
Natürlich, weil im Endeffekt kommt es auf die genaue Ausgestaltung an und da werden wir sehr, sehr genau aufpassen, dass wir da unsere Interessen durchsetzen.
Ja. Haben wir noch was vergessen, Herr Ried? Mir fällt gerade noch bei dem Thema Lärmentwicklung ein. Ich hatte die Firma gefragt, wie das ist mit der Windrichtung aus der.
Ach, ja. Mhm.
Und die haben gesagt, solche Windräder, also gerade hier auch in unserer Region, es gibt aus allen Himmelsrichtungen Wind, aber vorzugsweise aus Südrichtung. Was also auch, wir hatten ja eben gesagt, dieses schöne Dreieck, was gegen Norden zeigt. Das heißt, wahrscheinlich wird, wenn es Geräuschentwicklung gibt, das also nach Norden weggetragen, weil wir vorrangig aus der Südrichtung Wind haben.
Ja, wobei man sagen muss, also die Geräuschentwicklung von Windrädern, das ist sehr, sehr überschaubar. Das ist deutlich weniger, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Man muss ja sehen, jedes Geräusch ist ein Verlust an der Effizienz in diesem Windrad. Das wird also deutlich weniger sowieso sein, als das mal war. Und ich sag mal, der Wind selber macht auch Geräusche. Ich denke, so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, das wird dann auch weggetragen, entsprechend von der Bebauung. Da muss ich, glaube ich, niemand Sorgen machen.
Erinnere ich mich richtig, Herr Ried? Die Firma hatte ja sogar angeboten, man könnte mal einen Bus mieten und dann fahren wir alle zu einem Windrad ähnlicher Dimension irgendwo ein bisschen weiter weg.
Ja, das stimmt. Das hat
also so ein richtiges Happening.
Das hat sie tatsächlich angeboten. Das werden wir jetzt nicht für die ganze Gemeinde machen können. Aber ich denke, es stehen ja genug Windräder in der Umgebung. Man kann sicherlich da, vielleicht kennt auch jemanden, der da wohnt. Also kann man sicherlich sich informieren, das ist auch wichtig, sich zu informieren, das ist auch wichtig, die Fragen zu stellen. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Es gibt da sicherlich durchaus auch rationale Bedenken, mit denen man, glaube ich, gut argumentativ umgehen kann. Und das wollen wir auch gerne tun, das sollte man auch tun und entsprechend muss es man sich dann aber eben auch die Informationen besorgen. Die Daten haben wir genannt und wie gesagt, wenn jemanden kennt, der in der Nähe eines Windrads wohnt, dann kann der den ja durchaus auch mal fragen. Und wer schon mal in Norddeutschland war, weiß, das geht auch ganz gut mit den Windrädern.
Ja, und wer schon mal auf See gefahren ist und dort an einem Windrad vorbei, da war es sowieso windig.
Das ist so. Haben Sie das mal gemacht? Sind Sie mal so im Offshore-Park vorbeigefahren?
Nein, ich glaube, das würde meine Nerven nicht aushalten. Der Windgang da draußen ist ja nicht ohne.
Nee, das stimmt. Ich habe es auch bisher nur einmal auf ein Boot geschafft im Nordatlantik, aber jetzt muss ich sagen, in der geschützten Bucht in Island, um Wale zu beobachten.
Da war auch ein Windrad?
Nein. Aber sehr viel Wind und das hat mir auch gereicht, ehrlich gesagt.
Ja. Jetzt haben wir eine Episode, die ist ein bisschen länger als gewöhnlich. Wir sind hier schon bei fast 45 Minuten angekommen. Aber nochmal an alle, denn der Aufruf, wir haben deswegen nochmal alles zusammengetragen, damit jeder, der möchte, informiert ist, den Wissensstand vom 26.03. hat, also Dienstagnachmittag, 26.03. Und gerne diese Episode teilen, weil das würde auch helfen, vielleicht bei der Bürgerversammlung, die geplant ist, wenn alle schon Grundinfos haben.
Genau.
Und wir dann über die Fragen diskutieren können, die uns alle darüber hinaus halt bewegen.
Genau, so machen wir es.
Dann sehen wir uns spätestens bei der Bürgerversammlung, Herr Ried, ne?
Ja. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern.
Ja, Ihnen auch frohe Ostern. Machen Sie es gut, Herr Ried.
Tschüss.
Ciao, ciao.